Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Schönen guten Abend. The Man, Jake Berg und Lightning Bolt, sein Debütalbum, das in England ja schon raus ist, bei uns ja das nächste Jahr rauskommt, Anfang nächsten Jahres. Und das ist Rück- und Ausblick zugleich. Und das ist auch ein bisschen vielleicht das Thema, das ist das Thema unserer heutigen Sendung, der Rückblick auf das Jahr 2012 hier im Soundcheck auf Radio 1 mit Kai Müller. Schönen guten Abend.
Hallo.
Thomas Miserski.
Guten Abend.
Sten Lorenzen.
Hallo.
Jochen Saupe macht die Technik, mein Name ist Andreas Müller und jetzt kommt aus der Hüfte geschossen. Die Frage, Kai, ein Satz zu 2012.
Ich habe noch kein geschlossenes Bild. Ich kann nicht sagen, das hat eine Platte gegeben, die das Jahr quasi auf seinen Höhepunkt definiert hat. Ich bin noch ein bisschen unsicher. Vielleicht gibt mir der heutige Abend mehr Klarheit.
Thomas?
Für mich hat es eine Platte gegeben, die ich heute, sagen wir, aus berufshygienischen Gründen nicht mitbringen kann, die aber ganz oben mitspielt und ansonsten viele Überraschungen zum Jahresende, wie das immer ist. Also man denkt zum Jahresanfang, ich habe die Platte des Jahres gehört und zum Jahresende hört man dann irgendwie 10 Platten des Jahres.
Aber jetzt bin ich schon neugierig.
Ich glaube, er meint den Meister.
Genau.
Okay,
mit
das reicht ja auch.
Seinem letzten Werk.
für mich gab es vielleicht so zwei Linien, die ich spannend fand. Es gab so eine Post-Party, so eine nachtaktive Musik, die ich toll fand. Und der zweite Strang, der sich auch so ein bisschen durch die Sendung ziehen wird heute, ist ein deutscher. Es war ein gutes deutsches Jahr. Und es gab so eine Wiederbelebung und vielleicht auch eine Weiterführung von deutschen Traditionen, die ich gut fand.
Ich fand, es gab unglaublich viel gutes Zeug. Also ich war wirklich angetan, dass ich eigentlich stets gute Sachen hören konnte. Aber die Platte oder die Platten, die waren dann doch recht rar am Ende. Also es ist dann relativ wenig tatsächlich hängen geblieben. Aber wenn ich mal so auf unsere Liste für diese Sendung gucke, also wir haben ja einerseits die Longlist für den Soundcheck Award, der nächstes Jahr vergeben wird. Und wir haben die Liste der Platten, die ihr und ich jetzt in diese Sendung bringen. The XX sind mit dabei, Norah Jones, Tame Impala, Stabil Elite, Frank Ocean, Camera, A La Lars und Chromatics. Also da zeigt sich schon das ganze divergente Bild. Da ist absolut keine Linie, da ist auch kein Sound, der sich durchzieht. Alles ist möglich auf eine gewisse Art und Weise. Aber vielleicht werden wir auch tatsächlich am Ende dieser Sendung festgestellt haben, dass bis auf vielleicht ganz wenige Ausnahmen die Rockmusik in diesem Jahr so richtig gestorben ist, auch wenn es da hilflose Versuche gab in England bei der Presse, das eine oder andere nochmal hochzuziehen. Muss mal gucken, was mit Jake Buck nächstes Jahr passiert. Ich fürchte, dass er unter anderem deshalb so wahnsinnig gefeiert wird, weil er jemand ist, der einfach nochmal eine Gitarre spielt und das auch ganz gut kann. Und schauen wir mal. Ja, wir fangen an mit einer Band, die mit denen ich einigen Leuten schon ziemlich auf die Nerven gegangen bin, habe ich jetzt irgendwann festgestellt. Aber so ist das eben, wenn man verliebt ist in eine Band. Man kann dann nicht aufhören zu sagen, wie toll die ist und überhaupt. Und hier haben wir es mit einer ganz klaren Vertreter der Retro-Schule zu tun, die A La Lars. Und wir hören jetzt Busman's Holiday. Busman's Holiday, A La Lars aus ihrem Debütalbum. Das kam im Spätsommer raus, Frühherbst irgendwie. Und ist so ein bisschen durch die Lappen gegangen. Letzte Woche haben wir es hier im Soundcheck besprochen und ich habe mir einen harten Kampf mit dem geschätzten Kollegen Thomas Groß geliefert, der wieder schöne Worte fand. Er verglich das mit Fußfetischismus oder auch Retro-Face-Sitting-Sammler. Er meinte, da sei eine historische Sekunde in der Popgeschichte gewesen, die jetzt hier ausgedehnt würde, so ein bisschen auf Plattenlänge. Und ich meinte nur, es war eine der besten Sekunden der Popgeschichte überhaupt gewesen, nämlich das Ende der Unschuld, der Beatmusik, die Hippies sind noch nicht da, die British Invasion hat Amerika übernommen und da machen diese vier Herren eine schöne Version von, finde ich.
Ja, finde ich auch. Ich finde sie auch sehr schön, aber es ist tatsächlich so. Es ist die Zerdehnung eines Moments, das allerdings kann natürlich auch gute Retro-Musik schaffen, dass sie eben halt einen Sekundenbruchteil oder einen kleinen Moment der Popgeschichte herauslöst und groß macht. Ich meine, welche Funktion sollte sonst Retro-Kultur haben? Und letztendlich macht sie es ja mit allen anderen Stilen auch so, ne? Da werden eben bestimmte Elemente eines Sounds überpointiert, ja, und andere weggelassen und plötzlich hat man dann so eine Art Neo-Soul oder so. Ich finde, das ist auch toll, vor allen Dingen, weil es hat so ein bisschen dieses, bei einer anderen Band gleich, Tame Impala, werden wir so nochmal so dieses Beatles-Moment spüren, ja, also ein, was für mich bedeutet, dass die Rockmusik ein Tick mehr ausformuliert ist und das Glück dieser Band ist, dass sie sich tatsächlich, dass es auch eine Rockmusik ist, die sozusagen in so einem ganz ursprünglichen Stadium nochmal verharrt. Sie ist nicht mehr Rock'n'Roll der Billie Holly Schule und so weiter, ne, Buddy Holly Schule, dieser Südstaaten-Sound, sondern sie ist auch noch nicht dieses Blues-Geklöppel, das die Stones dann voll entwickelt haben. Sie ist gerade dazwischen, aber sie hat noch diesen ursprünglichen Charakter und man weiß noch nicht, wohin wird es sich entwickeln.
Ist es denn überhaupt so ein Retro-Jahr gewesen? Also ein Streitpunkt auch in der vergangenen Woche war, dass ich sagte, ich mag da auch gar nicht mehr drüber reden. Wir haben es hier mit einer historischen Aufführungspraxis fast schon zu tun. So eine Band, die natürlich da noch die alten Gitarren hat, wenn es geht, die alten Verstärker, um möglichst zu klingen wie. Warum denn nicht? In der Klassik ist das schon längst erlaubt. Dann kann man natürlich über die Werkfrage debattieren, wie auch immer. Aber war das wirklich so ein Jahr, wo Retro wirklich Thema in der Musik war? Es war Thema bei den Kritikern, weil Simon Reynolds' Buch Retromania natürlich großflächig besprochen war. Wie seht ihr das?
Ich glaube, bei solchen Bands ist das gar nicht so ein vordergründiges Thema. Die haben ja zusammen mit Nick Waterhouse gespielt im Lido hier in Berlin. Nick Waterhouse, der auch, glaube ich, das Album dann produziert hat von den Alalas. Und das war ganz interessant, Interviews mit Nick Waterhouse zu hören, der ja auch immer darauf angesprochen wird, du bist derjenige, der jetzt so diesen R&B-Retro ins Spiel bringt. Und er sagt, ja, das interessiert mich überhaupt nicht. Ich mache einfach die Musik, die mir gefällt. Und wenn du mich ins Jahr 1963 stecken würdest, ich könnte damit gar nichts anfangen. Ich könnte auch wahrscheinlich mit den Typen nichts anfangen, wenn du mich mit denen zusammensetzen würdest. Meine Nostalgie reicht vielleicht so weit zurück wie zum Jahr 2008. Das ist auch das Gefühl, was ich bei dieser Band habe. Das ist nicht Retro im Sinne von einer Haltung, die zurückreicht auf der Zeitmaschine, sondern das ist einfach ein Klang. Das ist aber gleichzeitig auch so ein bisschen das Problem, was ich damit habe. Also ich spüre auch nicht so eine richtige Haltung hinter dieser Musik. Das war übrigens auch das Problem, was ich mit denen hatte, als sie auf der Bühne standen. Andererseits ist die Ästhetik wiederum so, dass man nach und nach wirklich reingezogen wird in dieses Album. Es ist also, ich bin da sehr unentschieden bei dieser Form von.
Also ja. Ich finde, dass die Haltung klar wird und da wird von mir aus dann auch Revival-Musik, wenn man das dann so nennen will, interessant. Nämlich, sie haben eine ganz klare Geschichte. Sie sagen, wir wollen nicht so klingen wie das, was momentan unterwegs ist. Wir hassen digitale Aufnahmen, wir hören nur Musik, die uns nicht gefällt, also machen wir selber Musik, die uns gefällt. Und wenn man es übrigens mal vergleicht mit angeblichen Vorbildern 1966, das klingt eben doch schon sehr anders. Also man merkt natürlich, dass die das heute eingespielt haben und sonst klingt es dann eben wirklich wie eine Beatles-Revival-Band oder so.
Und für die Haltung,
also die Haltung ist da, ja, und da wird es dann auch interessant.
Und dafür haben sie auch, finde ich, das Cover des Jahres entworfen. Denn man sieht ja auf diesem Cover eine wunderschöne Frau, allerdings nicht von vorne, nur in den Konturen. Und was hält sie sich ans Ohr? Nicht ein iPhone oder ein iPod. Sie hält sich eine riesige Muschel ans Ohr. Ich meine, was für ein Bild dafür, dass man weg will von dieser digitalen Welt und hin zu einem analogen Sound, den sie hier auch kultivieren auf diesem Album.
Das ist ein Foto von 1976 von diesem, Newton? Nee, irgendwie einer so der Soft-Porno-Fotografie, Abilities, dieses ganze Zeug so. Naja, egal. Thomas, du hast deine Platte, eine deiner Platten in diesem Jahr, ist Platte des Jahres im NMI, was mich sehr überrascht hat.
Das hat mich auch überrascht,
ja. Unter all dem, was da möglich gewesen wäre, nämlich Tame Impala Lonerism. War ein Riesenthema in England. Mhm. Bei uns ist es das noch nicht. Und da hören wir gleich auch einen interessanten Track, nämlich Feels Like We Only Go Backwards. Das ist ja, also es fühlt sich so an, als würden wir nur rückwärts gewandt gucken.
Ja, vielleicht hören wir den erstmal, ne?
Okay. Tame Impala, Feels Like We Only Go Backwards im Soundcheck auf Radio 1, wo wir heute ein bisschen aufs Jahr 2012 zurückgucken. Und das ist eine der Lieblingsplatten von Thomas Miserski. Eine von zwei, die er aussuchen durfte für diese Sendung. Warum, Thomas?
Warum sucht man sich eine Platte aus? Weil man das Gefühl hat, die ist echt, die Jungs, die das machen, oder die Mädels, oder wie auch immer. Das ist echt, das packt mich. Das geht mir bei den Alalas auch so. Die haben jetzt nicht so die ganz großartigen Songs, aber die sind so, wie sie sind. Da versucht sich niemand irgendwie in irgendeine Richtung zu drehen. Und das macht mir bei Tame Impala eben auch so viel Spaß. Schon bei dem ersten Album war es, 2010 ungefähr rauskam, noch ein bisschen psychedelischer war, als es jetzt das Neue ist. Vielleicht mehr Geld da, mehr Publikum. Man verändert sich auch da ein bisschen. Und um Tame Impala zu beschreiben, wird ja immer gern die Beatles so ab der Revolver-Phase ungefähr bemüht. Das trifft sicherlich bisweilen zu. Der Gesang von Kevin Parker, dem quasi nicht nur Sänger und Gitarrist, sondern auch dem Gehirn von Tame Impala, erinnert entfernt an John Lennon. Für mich aber sind es eher die Drum-Sounds und die Art, wie der Bass klingt bei Tame Impala, der so in Richtung Beatles geht, wenn man so einen Vergleich bemühen möchte, wie sich der Bass um die Melodien wickelt. Das ist ganz großartig. Und ich finde es aber auf der anderen Seite auch wieder falsch, die Band eben so sehr auf die Beatles zu reduzieren. Da geht natürlich die Lampe an. Die Musik, finde ich, ist so eine psychedelische Pille im besten Wortsinn. Die nimmt nämlich verzweifelte, zum Teil sehr tief verzweifelte Texte auf und trägt sie wieder auf so einer Welle nach oben und macht das alles so ein bisschen geschmeidiger. Das klingt ja viel fröhlicher, als es eigentlich ist und nimmt einen mit in so eine verschwommene Welt zwischen Bildern und Klang.
Ich kann das insofern auch gut hören, weil Psychedelic eine Phase ist, die mich sowieso immer interessiert hat, die ich sehr, sehr interessant finde, die sich immer auch gut anbietet für Revival-Geschichten, weil die anscheinend noch nicht so ganz erschlossen ist. Also ich bin immer wieder beeindruckt, was dann immer noch so an Neo-Psychedelikern angeschwemmt kommt. Und da sind andere Akkorde vielleicht möglich, als das normalerweise der Fall ist. Sounds sind zugelassen, die im Rock normalerweise eben nicht so ohne weiteres auftauchen dürfen. Das macht es für mich erstmal ganz interessant. Interessant auch, denke ich, dass ich an dieser Platte erstmal gescheitert bin. Also es hat eine ganze Weile gedauert. Ich habe sie hier auch im Soundcheck damals nicht so gut bewertet. Es ist ein Brocken. Also man denkt so, die müsste reinlaufen, das tut sie aber nicht. Sie ist extrem sperrig und das ist so eine, die dann wirklich Arbeit braucht. Aber dann vielleicht auch länger haltbar ist, ich weiß es nicht.
Aber sie hat schon wahnsinnig hypnotische Sounds. Also überhaupt das Klangbild ist eben eins, das ins Offene will. Ja, und das ist das, was mir auch an dieser Band wahnsinnig gut gefällt. Und vielleicht erkennt man an dieser Band, jetzt auch im Kontrast zu der davor vorhergehenden, so ein bisschen den Umriss eines Jahres. Denn man kann natürlich nicht sagen, Retro oder nicht Retro, das sei die Alternative. Im Prinzip kommt man nicht mehr drum herum, wenn man anders klingen will als die Maschinen, ja, auf Rockmusik oder Pop-Elemente zurückzugreifen, die es alle schon mal gab. Alle, ja. Es gibt auch gar keinen Minimalismus, der die Maschinen irgendwie überbieten könnte. Also bleibt man natürlich, man bleibt in dieser historischen Schleife gefangen, ja. Die Geschichte, die ist tatsächlich an ein Ende gekommen. Aber es macht natürlich einen Unterschied, wie bewusst man die Mittel einsetzt und vor allen Dingen für welche quasi historische Phase man sich entscheidet. Und Acid Rock ist natürlich deswegen vermutlich unterrepräsentiert, so im Retro-Revival, in diesen Retro-Schleifen, weil eigentlich kann man da als junger Mensch gar nicht ansetzen. Ich meine, das ist ja auch historisch eine Befreiungsbewegung gewesen von Leuten, die sich umstellt fanden von Erfolg, ja, von Verpflichtungen, auch von musikalischen Genres, ja, von allem Möglichen. Und wie wir wissen, ist dann 67, 68, dann bei Musikern quasi, wie soll ich sagen, eine Glühbirne geplatzt und sie haben sich gedacht, so jetzt muss es im Kopf anders weitergehen. Und das Resultat davon trägt natürlich den Geist bis heute weiter. Und da ist es schon eine wahnsinnige Leistung, dass ein junger, sehr introvertierter, im Prinzip kommunikationsunfähiger Musiker wie der Kevin Parker in dieser Musik so seinen großen Klangraum findet, ja. Und das für mich die große Botschaft dabei ist, dass es eben einfach eine Rockmusik geben kann, die ist, wie soll man das sagen, sowas wie unterdeterminiert. Ja, die ist nicht, oder die ist eben das Gegenteil dieser Überpointierung, die man sonst im Retro immer findet. Ja, weil da heißt es dann, das ist doch Blues, ja, Retro. Oder das ist doch Surf. Und Splang Retro, da werden eben halt Sounds, die klar definiert sind, als solche auch benutzt. Und hier nicht, ja. Ich finde im Acid Rock und so wie Tame Impala ihn benutzen, weißt du, ist die Definition eben nicht so klar, wie du es schon sagst, sie ist verschwommen. Und das ist ein total befreiender Effekt.
Also können wir uns tatsächlich auch einigen auf diese Platte in dieser Runde, denke ich. Und wir hören noch ein Stück Elephant.
Live aus dem Radio 1 Studio im Admiralspalast. Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Ja, live ist heute ein bisschen übertrieben. Wir sind aufgezeichnet. Ich muss das mal zugeben. Das hat einen guten Grund. Kai Müller muss sich noch von der Tagesspiegel-Weihnachtsfeier von gestern erholen. Und Sten Lorenzen und ich müssen uns heute noch bei der Weihnachtsfeier von Radio 1 richtig zulöten. Und das geht natürlich nicht, wenn man so spät sendet. Deswegen also haben wir ein bisschen vorgegriffen. Und Thomas Miserski ist eh krank. Der muss dann auch früh ins Bett heute.
Genau.
Genau. Tame Impala haben wir gerade gehört und wir kommen jetzt zu einer Band, die mit ihrer Platte eine elende Geschichte hatte. So elend, dass es dann auch, glaube ich, dazu geführt hat, dass niemand diese Platte hier wirklich gehört hat. Es geht um die Chromatics und ihr Album Kill for Love, das vierte ihrer Geschichte, aber eigentlich erst das zweite in ihrer ästhetischen Geschichte. Das war früher eine Rumpelband, Portland, Oregon ist ihre Heimat. Und Italians Do It Better ist ihr Label, also ein tatsächlich eher Dance-Label. Und Adam Miller ist so etwas auch wie ein geistiger Vater, aber auch paranoider Klangkontrolleur und Qualitätskontrolleur. Also es hat 5 Jahre gedauert, bis diese Platte irgendwie fertig wurde. Eigentlich ist sie nicht fertig geworden. Es gibt verschiedene Varianten von Kill for Love im Netz immer noch runterzuladen. Es gibt die Version ohne Schlagzeug, es gibt Remixe. Sie ist fast 80 Minuten lang und keine Sekunde zu lang. Sie hat etwas, atmet etwas, was die Platte davor schon hatte, nämlich Soundtrack-Ästhetik. Es ist eine gewisse Noir-Ästhetik. Sie haben einen kompletten Soundtrack für den geschätzten Film Drive gemacht, der dann aber abgelehnt wurde. Daraufhin hat Adam Miller das komplette Werk gratis ins Netz gestellt. Bruchteile von Drive tauchten dann aber im Film auf und das waren auch die besten Momente musikalisch. Ja, wir haben es jetzt hier mit einer Band zu tun oder einem Projekt, das sich eben dann nicht mehr so ohne weiteres einordnen lässt. Das ist nicht retro, das ist auch nicht futuristisch, es ist ohne Referenzrahmen, finde ich. Denn man kann nicht sagen, Chromatics klingt wie. Das ist mir nicht gelungen. Chromatics klingen wie Chromatics und wir hören mal ein erstes Stück, das ist Lady. Chromatics und Lady im Soundcheck auf Radio 1 mit dem Jahresrückblick und ich habe es eben schon gesagt, elende Geschichte. Sie ist angekündigt worden, nicht erschienen. Ich habe es mir dann irgendwann entnervt, als Import mal besorgt und irgendwann kam sie dann raus. Irgendwann hieß es auch, die Chromatics würden im Berghain auftreten und da sind viele Leute leicht hysterisch geworden, weil dieser Sound auf der Anlage vom Berghain, da wäre so mancher in Tränen ausgebrochen. Es fiel dann aus wegen Migräne. Angeblich das Konzert und das passt irgendwie das in, diese, passt super. In diese elende Geschichte um diese Band, die für mich dann tatsächlich die wahrscheinlich aufregendste Platte dieses Jahres gemacht hat.
Die hätten auch gar nicht sozusagen im Berghain, sondern nach dem Berghain spielen müssen, ja. Weil das ist ja eigentlich zu Klang gewordene The Party is Over Musik, von der es einiges gab in diesem Jahr. Jesse Ware war auch so eine Platte, die in die Richtung ging. Im Grunde genommen ist auch der Sound von The XX ja so ein übrig gebliebenes Klanggerippe der Indie-Rock-Party, finde ich. Und hier, finde ich, wird hier auch so auf wirklich beeindruckende Weise mit einer Seelenruhe auch ausgelotet. Also die heißen wahrscheinlich umsonst The Chromatics. Also die gehen wirklich jeden chromatischen Schritt, also so einen Halbtonschritt in einer, die lassen sich dafür einfach wahnsinnig viel Zeit. Wie lange ist das Album?
Es ist knapp 80 Minuten.
Ne? 80 Minuten. Es ist ein großer Soundtrack auch letztendlich. Und
sie ist ja auch so aufgemacht. Also ich war dann, als ich die Platte endlich in der Hand hatte, dachte ich, wollen die mich verarschen. Das ist quasi eine Pappe zum Aufklappen. Sie hat nicht mal eine Bestellnummer. Das ist wirklich auch so, warum eine Bestellnummer? Spielt ja eh keiner. Also wir kriegen eh kein Geld dafür. Sieht halt aus, also angeblich ein Soundtrack für einen Film, nämlich Kill for Love. Die Vinylversion bringt dann ein ganz bisschen mehr Informationen.
Nämlich?
Dass sie in rotes Vinyl gepresst wurde.
Ja, aber ich finde die Länge und diese vielen cineastischen Momente auf der Platte sind nicht so die stärksten. Ich meine, das liebt man natürlich, weil man merkt, okay, da kommt sozusagen die Autorenschaft zur Geltung. Die können halt machen, was sie wollen und es klingt immer gut und es bleibt immer auch im Rahmen dieses Bandkonzepts. Aber die großen Popmomente finden sich dann tatsächlich in diesen Songs wie dem eben gehörten und die sind wirklich herausragend. Ich finde sogar, dass, weil wir das Stichwort Retro hatten, es ist und darüber im Grunde schon geredet haben, wie vergangene Jahrzehnte ja auch ausgeschlachtet werden dadurch. Hier ist dieser Begriff Retro auf eine ganz andere Bedeutung gebracht, nämlich entkernt. Ja, das ist eine Ausschlachtung im Sinne von Entkernung, auf das Wesentliche reduzieren. Ja, es ist ein Minimalismus, der enorme Wirkung entfaltet, weil er eben halt nicht diesem Pop-Gestus der Überbietung folgt, ja, sondern ich habe dafür jetzt keinen besseren Begriff oder überhaupt gar keinen Begriff, aber eben halt was anderes versucht. Ja, dadurch wirkt das dann sehr schnell melancholisch. Aber mich überzeugt auch dieses Bild, dass eine Musik, die sozusagen nach der Party die Party ist. Ja, also sie ist ja nicht für Chill-Out-Zonen gemacht. Ne? Das wäre viel zu gebräuchlich. Das entstellt den Sinn. Aber ja, und hier haben wir es wieder mit einer enormen Intelligenz, mit einer enormen Bewusstheit über die eigenen Mittel zu tun vor allem. Ja.
Ich will nochmal auf die Referenzpunkte kommen, die du nicht gehört hast, Andreas. Ich habe schon einige gehört, selbst wenn ich mich dafür jetzt schlagen lassen muss. Ich habe da schon Giorgio Moroder gehört. Vielleicht ist der da sogar gesampelt worden. Wir haben es ja eben ein bisschen knistern hören. aber auch in dem Stoizismus New Order. Mhm. Höre ich bei einigen Songs ganz deutlich raus, ohne dass die Chromatics jetzt sagen, wir wollen klingen wie, aber es ist eine Haltung da, die ähnlich ist. Und das ist ja ähnlich wie New Order, auch eine Band, die aus dem Rock eigentlich kommt, ursprünglich.
Aber ich glaube, denn das, was Kai da eben gesagt hat, macht es dann eben spannend, dass dieser Begriff des Entkernten, es ist sozusagen nur noch ein Hall, also ein morphogenetisches Feld eigentlich übrig von dem, was da mal Referenz war. Auch wenn die Platte mit einem Track von Neil Young beginnt, Into the Black, also unglaublichste Coverversion dieses Songs, die ich je gehört habe, eben auch komplett runter. Vielleicht schaffen wir es noch zu hören. Aber ja, also offensichtlich intelligent, offensichtlich verschroben, offensichtlich völlig erfolglos, aber trotzdem wichtige Platte, meine wichtigste wahrscheinlich in diesem Jahr. Das hätte für viele andere das zweite Album von The XX werden sollen. Für Kai Müller ist es das auch irgendwie geworden. Coexist. Da war ja wirklich nun eine Welle sozusagen geschoben worden, wie nur selten eigentlich. Große Erwartungen. Viel Unsinn wurde behauptet vorab über diese Platte und hinterher eigentlich auch, finde ich. Aber Kai, sag doch mal was dazu.
Na, ich hoffe, ich reihe mich jetzt nicht ein in diejenigen, die da Unsinn erzählen, weil ich hatte beim ersten Hören gleich das Gefühl, wow, die hatten eine so schwierige Aufgabe zu erfüllen. Also eigentlich eine unmachbare Aufgabe. Sie waren mit einem sehr melancholischen, sehr minimalistischen Debütalbum quasi über die Popmusik hereingebrochen und hatten das, was sozusagen Indie-Rock sein kann, neu definiert. Es gab dann auch diesen sehr schönen Begriff des Gothic Soul, ja, der auch die Grammy-Gewinne und vor allen Dingen den Mercury-Preis, den sie, glaube ich, gewonnen haben, so ein bisschen übertitelt hat. Also plötzlich eine Band, die halt aus dieser, ne, aus der Düsternis und der Romantik des Gothic und gleichzeitig dem Neo-Soul so eine Art Verbindung herstellt. Dass sie aber eigentlich Strukturalisten im wörtlichsten Sinne sind, das finde ich, merkt man jetzt an der zweiten Platte, weil sie nämlich zeigt, dass es keineswegs nur ein Glückstreffer war, sondern dass dahinter eine sehr, sehr konsequente Methode steht, die wiederum unter dem Stichwort der Entkernung steht. Man kann es aber auch natürlich romantischer bezeichnen als, das ist die Popmusik, die der Stille am nächsten kommt und es gibt ja im Grunde immer so zwei Arten, total still zu sein. Entweder man ist ohrenbetäubend laut, ja, dann ist die Stille im Prinzip ja die eigentliche Form, um die es geht, oder man versucht sich tatsächlich ihr anzunähern durch Pausen, die eine enorme Kraft kriegen, oder eben überhaupt durch eine Beschränkung der Mittel. Und ich finde, The XX haben es geschafft oder beweisen jedem, mit wie wenig gute Popmusik möglich ist.
The XX mit dem Stück Reunion aus dem Album Coexist. Ich bin bekanntlicherweise nicht mitgegangen damals, als die Platte hier besprochen wurde. Musste mich auch beschimpfen lassen vom Fanvolk da draußen dafür, für diese Entscheidung. Und ich kann immer noch nicht mitgehen. Ich bin nicht begeistert von dieser zweiten Platte. Ich bleibe da kühl. Mich erreicht das nicht.
Wie, weil es dir zu konzeptionell ist?
Ja, konzeptionell weiß ich nicht, ob das mein Problem ist. Vielleicht, Ich glaube, und das tut der Band natürlich Unrecht, es hat viel mit der Rezeptionsgeschichte zu tun, also eine hysterische Begeisterung teilweise, die ich eben nicht mal im Ansatz teilen kann. Die erste Platte, ihr Debüt vor 2 Jahren, war tatsächlich eine stille Splittergranate. Die war sehr, sehr wichtig. Die war auch vielleicht ein bisschen wärmer, ich weiß es nicht. Aber für mich haben sie eigentlich nichts anderes gemacht als das Gleiche nochmal, nur eben nicht so intensiv. Und eben auch im Jahr 2012 nicht mehr so bedeutend, weil schon längst andere Dinge spielten.
Das sehe ich nicht. Also schon deswegen nicht, weil sie haben sich enorm weiterentwickelt. Also nicht nur, dass sie aus einem Quartett nun 3 geworden sind. Also sie haben sich quasi auf die Rumpfformation reduziert, die sie aber unbedingt brauchen jetzt. Ich finde, sie haben das Konzept 2 Stimmen und fast keine Instrumente noch konsequenter umgesetzt. Und sie sind tatsächlich an eine Grenze gekommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeine Band gibt, die sie darin sozusagen überholen kann, mit weniger Einsatz diese Wirkung zu erzeugen. Und intensiv, das ist natürlich bei so einem Debüt immer so eine Sache, darüber können wir uns auch gar nicht streiten. Was ich aber eben phänomenal finde, ist, wie hier sozusagen ein ganz großes Pop-Songwriting, ja, im Hintergrund quasi, ne, schon so ein CinemaScope-Format entwickelt, aber es ist alles nur Skizze. Es ist alles nur, ohne dass man dann, wie das bei anderen Bands ja zum Teil, die so einen ähnlich strukturalistischen Ansatz verfolgen, dann so proseminarhaft wird, ja, oder bildungsgeflissen, so angestrengt. Das ist hier halt gar nicht. Die Art, wie diese beiden Stimmen eben miteinander reden, auch durchaus miteinander ringen, ja, und das gleichzeitig sich in einer Poesie auflöst, das beeindruckt mich enorm. Ja, ich bin allerdings auch jetzt nicht jemand, der sich von der Rezeptionsgeschichte irgendwie beeindrucken lässt. Ich lese dafür auch nicht genügend Indie-Journale.
Also ich muss auch sagen, mich hat das erst auch so erwischt wie Andreas, dass ich gesagt habe, okay, das ist nicht nochmal, ich kann das einfach nicht nochmal so intensiv erleben wie beim ersten Mal, aber dann fand ich es eigentlich dann sogar noch beeindruckender, dass diese Band oder dieses Trio der Versuchung widerstanden hat, also ihr Konzept auch nur irgendwie zu ändern. Also weil das war ja letztendlich, was erwartet wurde. Ihr könnt nicht nochmal so ein Album machen. Und sie haben dem einfach widerstanden. Und ich finde auch, dass je länger man dieses Album hört, umso ausformulierter ist das, was eben nicht groß formuliert wird bei dieser Band. Und was ich auch sehr gut finde, sie sind auch nicht verfallen in dieses sie sind auch nicht im bestimmten Soundkontext einzuordnen. Also wir haben halt viele Sachen doch auch in diesem Jahr wieder, die dann doch auch bei den Chromatics in die 80er Jahre hineinstrahlen, oder da strahlt doch was auch immer noch zurück aus den 80ern. Das ist hier völlig, das ist wirklich schwer. Also es ist ein Soundgerippe und es hat einen elektronischen Puls, aber es gibt kaum elektronische Momente zum Beispiel in dieser Musik. Es sind immer noch Instrumente. Mhm.
Ja, es ist aber, es gibt filigrane Post-Punk-Geschichten, Colossal Youth, man könnte ein paar andere nennen, also da sind die natürlich auch nicht frei von. Das finde ich aber auch, das ist gar nicht das Problem vielleicht. Also natürlich gibt es da Verbindungen, aber wenn ich Stille hören will, höre ich mir vielleicht lieber In a Silent Way an oder so von Miles Davis. Aber ist auch böse. Thomas wollte noch was sagen.
Ja, oder Julia Holter, wenn wir bei der Stille schon sind. Das war für mich auch so eine Kandidatin, die ich ganz gern noch mitgebracht hätte, aber habe gesagt, da kannst du jetzt keinen Track einzeln rauspicken. Großes Album nebenbei gesagt in diesem Jahr. Ich als vielleicht ab und an Leser von Indie-Journalen habe mich dem ersten Album von The XX total verweigert und habe praktisch mit der neuen Platte wirklich Neuland betreten. Und die hat mich sofort gefangen genommen. Diese Intimität habe ich dieses Jahr nirgendwo anders gehört. Und zwischen die drei passt echt kein Blatt Papier. Die sind ganz, ganz dicht. Das ist ich trage die Platte immer noch gepackt, wirklich großartig. Und ich gehe nachher noch raus und kaufe mir die erste. Die stille Splittergranate.
Was auffällt ist, wir haben jetzt bislang über Bands geredet, Ideen und Projekte, die alle im Prinzip underground sind. Wir haben kein einziges Mainstream-Monster erwähnen können. Wir haben natürlich auch nicht den Blick auf die Charts. Das ist vielleicht auch für so eine Sendung nicht unbedingt so angebracht. Aber auf eine gewisse Art und Weise, ich meine, wir reden vielleicht auch in der nächsten Stunde noch über die Longlist. Da tauchen dann schon so ein paar große Namen auf, natürlich. Aber ist das auch symptomatisch? Also, dass man, oder ist das vielleicht auch ein Kritikerproblem, dass man dann eher guckt, was liegt da links und rechts des Weges, oder hatte der Mainstream tatsächlich nicht so viel Spannendes zu bieten?
Natürlich ist das so, dass die Kritiker immer gucken, was ist sozusagen am Randständigen los, weil daraus lässt sich klar der nächste Trend ablesen, und das ist ja auch ein bisschen Teil unserer Genugtuung, Dinge schneller und besser zu wissen als andere. Ist ja klar, das ist Teil unserer Eitelkeit. Ich finde aber tatsächlich, dass so große Werke, die es ja immer mal wieder gibt, wo eben halt ein enormer Erfolg auch mit einer enormen Weitsicht einhergeht, im letzten Jahr kaum zu finden waren. Das einzige Beispiel, das mir einfällt, wäre in seiner Brutalität, ja, das neue Album von Rihanna. Das fand ich schon auch herausragend, also auch, weil das auch eine Zumutung ist für die Hörer. Aber sonst habe ich nicht viel gehört. Also Hip-Hop-Musiker machen halt ihre langweiligen Hip-Hop-Platten, ja, und die ganzen Pop- und Dance-Musiker machen halt ihre langweiligen Pop- und Dance-Platten. Was ist da passiert?
Warum haben es dann trotzdem ein paar in die Longlist geschafft?
Von den Großen?
Ja. Naja, die haben auch schon gute Platten gemacht, nicht?
Es gab schon gute Platten. Übrigens mit dem langweiligen Hip-Hop, das müssen wir nachher auch noch besprechen. Es gab da auch, aber auch wieder im Underground eigentlich, beziehungsweise eine strahlende Figur. Was ich noch interessant fand, dass auf der Longlist Musik zu finden ist eines Mannes, der regelmäßig da auftaucht, nämlich Damon Albarn, der in diesem Jahr mal wieder diverse Finger gezeigt hat, Nasen gedreht hat, was weiß ich. Rockt zu den Olympischen Spielen mit Blur den Hyde Park wie nichts Gutes. Veröffentlicht das jetzt auf einer Doppel-CD, eine Sing-Along-Platte. Man hätte die Vocals von Albarn eigentlich rausmischen können, weil das Publikum singt alles mit. Eine kreuzdämliche Britpop-Platte, wenn man so will, die eigentlich keiner braucht, aber die man natürlich braucht, weil das irgendwie so ein Stück gelebte Geschichte ist, die auch dazu passte. Zu diesem Fanal ja auch, nicht? Also diese Eröffnungs- und Abschiedsfeier, wo einfach nochmal klar gemacht wurde, hey, es gibt nur einen, der die Welt rockt, nämlich Großbritannien, so ungefähr. Und dann macht er aber immer noch seine anderen Dinger, und er hat, glaube ich, dieses Jahr eine Oper noch veröffentlicht und eine Platte namens Rocket Juice and the Moon, alter Traum, mit Flea und Tony Allen, also dem Bassisten von Red Hot Chili Peppers und dem legendären Afrobeat-Drummer, ein Album zu machen plus diverse Gäste, und da kommt dann auch so ein Future-Ding raus, Rocket Juice and the Moon, auf der Longlist für den Soundcheck Award. Spannend, und hören wir uns, glaube ich, mal an, bis zu den Nachrichten, und zwar dieses Stück hier, Hey Shooter. Da ist Erykah Badu zu Gast.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Schönen guten Abend. Ja bitte, da sind wir doch im Mainstream. Jack White, Blunderbuss, ist sein Album gewesen. Das war I'm Shaking, eine Little Willie John Coverversion. Und das ist übrigens eine Platte, die bei den Hörerinnen und Hörern dieser Sendung offensichtlich sehr beliebt ist, denn auf der fabelhaften Website auf Facebook Andreas Müller Soundcheck gibt es ja eine Liste, wo Sie sagen können, das sind meine Platten des Jahres, und Jack Whites Blunderbuss hat ganz, ganz viele Nennungen bereits schon, also liegt weit vorne. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde Soundcheck auf Radio 1 mit dem Jahresrückblick 2012 und den Gästen Kai Müller, Thomas Miserski und Sten Lorenzen. Ja, jetzt sind wir im Mainstream endlich und auf der Longlist des Soundcheck Awards, das ist übrigens diese Liste, die sich ergibt aus Platten, die jeweils die Höchstwertung von 4x Hit hatten, die schaffen es auf die Longlist und die wird dann von Kritikern bewertet und auf eine Shortlist von 4 Platten zusammengeschrumpft. Ja, da ist aber auch eine gewisse Norah Jones gelandet, Kai.
Ja, durch mich und...
Wie, hast du 4 Stimmen?
Nein, nicht durch mich, ja, doch, ja, aber naja, durch mich ist sie in dieser Sendung gelandet. Heute, war eigentlich der Gedankengang, den ich im Kopf hatte. Und deswegen, weil diese Platte steht eigentlich nicht für einen Trend des Jahres. Kann sie auch nicht irgendwie, weil Norah Jones war sowieso da immer, also sie hat mal einen Trend gesetzt, das ist schon viele Jahre her, mit ihrem Debütalbum, das sich so rasend gut verkauft hat, dass sie danach im Grunde ja, ihr eigener oder ein Star nach ihren eigenen Kriterien war, aber auch eine Frau, die lange eigentlich nur Songs von anderen gesungen hat, mit denen sie sehr erfolgreich wurde. Das änderte sich dann erst 2007 mit ihrem Album Not Too Late, als sie dann es tatsächlich für nicht zu spät erachtete, eigene Songs zu schreiben. Und nun allerdings hat sie sich mit Danger Mouse, dem Erfolgsproduzenten und auf seine Art natürlich auch ganz eigenen Musiker und Soundarchitekten zusammengetan. Und als sie dann ihn traf oder mit ihm zusammen ins Studio ging, da hatte sie wirklich nichts. Ja, sie hatte keine Idee, sie wusste nicht, wo es hingehen sollte. Sie hatte auch kein Thema, das sie jetzt unbedingt machen wollte. Sie haben dieses Album also tatsächlich gemeinsam aufgenommen und das hat die Sache für Danger Mouse sehr einfach gemacht, ihr, dieser sehr erfolgreichen Musikerin, einfach ein Soundkostüm zu verpassen, das sie vorher nicht hatte. Und das, darum bin ich auch ganz glücklich, oder das erklärt vielleicht, warum wir das Album jetzt am Anfang dieser Sendung spielen, wo doch die letzte Stunde mit einer Aufnahme von Damon Albarn geendet hat, weil da natürlich ist Danger Mouse als Produzent der Gorillaz-Alben so ein bisschen das Bindeglied und es ist tatsächlich ihm möglich gewesen, Norah Jones einen Song aufnehmen zu lassen, der klingt wie ein bisschen wie ein Gorillaz-Track.
After the Fall, Norah Jones aus ihrem Album Little Broken Hearts hier im Rückblick Soundcheck auf Radio 1. Und ich weiß noch, als wir das in der Sendung hatten, dass ich den Satz sagte, ich hätte nie gedacht, dass ich mal ein Norah Jones Album wirklich gut finden könnte. Liegt natürlich an der Produktion. Da hat ein Produzent was gehört, was Norah Jones vorher wahrscheinlich selber nicht gehört hatte. Und er hat diese Ästhetik durchgesetzt und siehe da, ein musikalisches Wunderlein ist da geschehen. Eine wirklich herausragende Platte, umwerfend in ihrer Tragik, in ihrer Klangästhetik, in ihrer Lyrik. Toll.
Das muss man dann allerdings auch dazu sagen, auch wenn Danger Mouse hier einen weiteren Geniestreich produziert hat, dass Norah Jones eine sehr, sehr gute Geschichte dazu geliefert hat. Offenbar ja eine, die auch aus einem tiefen Schmerz über eine gescheiterte Beziehung entstanden ist. Und wie das immer so ist, da entstehen offenbar in der Musik oder in der Kunst immer oder meistens die besseren Werke, wenn dieser Schmerz irgendwie da ist. Und das ist ja wirklich, ich habe mit Thomas gerade, als die Mikrofone nicht an waren, darüber schon gesprochen, es ist ja erzählt fast wie so eine Kurzgeschichte. Beginnt mit Good Morning, also sie steht auf an so einem Tag, wo die Katerstimmung in ihr arbeitet und endet damit, dass sie an diesem Tag, wo sie sich diese qualvollen Gedanken macht, wieder hinlegt und auf den nächsten Albtraum wartet. Also das ist auch so so gut erzählt, finde ich, von Anfang bis Ende. Hier waren wir mitten auf dem Album, gerade mit After the Fall. Das ist so der Moment, wo sie auch nochmal sagt, war das schon alles? Also da kommt nochmal diese Hoffnung auch irgendwo, keimt dann nochmal, geht da vielleicht doch noch was? Also es ist wirklich sehr, sehr gut erzählt einfach auch. Nicht nur gut produziert, sehr gut erzählt.
Ja. Ja, sie exorziert ja da quasi so den Teufel einer Trennung, nicht? Und wie du schon sagst, da kommen zwischendurch auch immer so Geschichten, wo sie sagt, eigentlich ist es doch ganz gut und jetzt gehe ich wieder raus. Out on the Road ist das, glaube ich, der Track, der auch so ein bisschen fast leichte Country-Einflüsse hat und so beschwingt ist. Und sie sagt, eigentlich ist es gut, dass ich den Typen nicht mehr habe. Und sie fällt danach aber sofort wieder in ein Loch, wie jeder das irgendwie schon mal durchgemacht hat in seinem Leben.
Out on the Road, but nowhere to go, heißt das gleich genau. In der nächsten Zeit.
Ja, jeder erlebt, der sein Leben ernst nimmt. Ja. Aber frühere Songs von Norah Jones, und das hätte ich aus eigener Kraft tatsächlich nicht erkannt, hatten genau diesen Ernst nicht. Sie waren romantisch, sie waren lieblich und sentimental, aber im Prinzip ging es um Sex. Jedenfalls diese Erkenntnis verdanke ich einem fantastischen Artikel im New Yorker von Sasha Frere Jones, der eben genau diesen Kern herausarbeitet und sagt, die frühen Alben, da waren sozusagen dieses rehaugenhafte, ja, gute Tochter oder Tochter aus gutem Hause Image, das sie vor sich her trug, ja, spiegelte sich in ihren Songs keineswegs wieder. Da ging es wirklich darum, um ein junges Mädchen, das gerne Sex hatte und darüber dann später sang. Um mehr ging es praktisch nicht. Nun hat sie aber eine Beziehung aufgearbeitet, auch in einem Alter, in dem Beziehungen offenbar andere Qualitäten haben. Und diesen Struggle, ja, also dieses Straucheln, ja, das ist in dieser Musik eingefangen. Und du nennst es tragisch. Ich finde das auch. Ja, das kann man Das kann man so sehen, weil das Ringen mit ihr selbst, aber dann auch das Ringen mit einem Partner, der in diesen Songs fast immer fast schon physisch präsent zu sein scheint, ist enorm. Die
Nebenbuhlerin übrigens auch,
ja.
Namentlich.
Ja. Namentlich. Sie ist 22, erwähnt. Sie ist 22, genau. Sie ist 22 und dann alles wünscht sie, dann wünscht sie ihm, ich hoffe, du wirst glücklich. Das ist mit das Bitterste, ja, was man dann so sagen kann, als einen Versuch, das da irgendwie zu verarbeiten, was da passiert ist. Große Platte mit dem Schatten vielleicht auch wieder von ein bisschen Damon Albarn, also die Zusammenarbeit, das klang ja tatsächlich so ein bisschen Gorilla-esque. Der Schatten ist eh da. Er hat Bobby Womack's The Bravest Man in the Universe produziert, auch auf der Longlist vertreten, also der Albarn, an dem kam man nicht vorbei. Aber natürlich auch eine interessante Geschichte. Nach wie vor, junge Produzenten gehen zu Veteranen oder jüngere Produzenten und machen Platten, von denen sie glauben, so und so müssen die klingen. Interessanterweise bei Bobby Womack wurde ihm ein Elektro-Ding drumherum gebastelt, was perfekt passt, weil Bobby Womack einfach sich da auch offensichtlich wohlfühlte. Wir haben ZZ Top, die wieder zurückgebracht wurden zu ihren Ursprüngen durch Rick Rubin. Aber interessant auch Dr. John.
Black Keys wollte ich gerade sagen.
Wo ein gewisser Dan Auerbach offensichtlich das Frühwerk so gut fand, dass er gesagt hat, lieber Doktor, du musst mal wieder eine richtige Platte machen. Und das ist dann unter anderem dabei rausgekommen. Getaway, Dr. John, er hat in den letzten Jahren immer gute Platten produziert. Das hat man hier nicht so richtig mitbekommen. Aber jetzt ist er wirklich wieder im Haus, der Doktor, nach dieser Platte, produziert von Dan Auerbach, von den Black Keys. Locked Down heißt dieses Werk. Übrigens auch bei den Hörerinnen und Hörern dieser Sendung sehr beliebt auf der Liste, die man bei Andreas Müller Soundcheck im Facebook sehen kann. Sehr oft die Nennung dieses Albums von Dr. John. Und womit? Mit Recht. So, wir machen einen Jahresrückblick hier im Soundcheck auf Radio 1. Und Sten Lorenzen hat mich mal vertreten dürfen. Es war schwierig, oder? Sag's.
Ich habe es gern getan, auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht.
Und ja, du hattest das verdammte Glück, eine der herausragenden Platten dieses Jahres in der Sendung zu haben, nämlich Frank Ocean.
Sogar zwei. Das andere war von Maximilian. Nein, das andere war das Album von Camera. Wir waren trotzdem etwas spät dran mit der Besprechung des Albums im Soundcheck. Ich glaube, es lag daran, dass du auch länger im Urlaub warst, Andreas. Ich weiß
es nicht. Ich glaube, es lag auch wieder an einer furchtbaren Editionsgeschichte.
Vermutlich. Jedenfalls gab es vier Hits für Frank Oceans Album Channel Orange. Damals hatte sich der Sturm nach Oceans Coming Out oder was auch immer man es nennen mag, bereits etwas gelegt. Also wir konnten in Ruhe auch über die Musik vor allem reden. Obwohl es natürlich trotzdem und auch zu Recht eine Rolle spielte, dass Frank Ocean einen Text über eine nicht erwiderte Liebe zu einem Mann geschrieben hatte im Vorfeld seines Debüts. Denn das Album dieses großen Talentes aus Los Angeles in New Orleans, glaube ich, groß geworden. Ein Mann, der für Beyoncé, Justin Bieber, für Kanye West und Jay-Z und viele andere schon ins Boot gestiegen ist. Dieses Album war in diesem Jahr für mich im Segment Hip-Hop, R&B, der ganz große Wurf nach Kanye Wests State of America Album vor 2 Jahren war das mittlerweile schon, ne? Ich glaube, ja. Es ist Album angelehnt an so Concept Soul von Marvin Gaye oder Curtis Mayfield. Es geht erstens darum, zu seinen Gefühlen stehen zu können. Zweitens um einen tiefen Schmerz. Da ist das Thema wieder, den man empfinden kann, wenn Gefühle enttäuscht werden. Das ist ja auch ein Urthema in der Soul-Musik, im Blues natürlich. Und drittens, und das war vielleicht das Interessanteste an diesem Album, es ging um oder geht um das schwarze Beverly Hills. Es geht um junge Leute, die sinnentleert im elterlichen Haus sich zudröhnen und auch manchmal mit dem Gedanken spielen, sich in den Tod zu stürzen. Wir sind eigentlich weit weg vom Ghetto auf diesem Album. Wir sind dort, wo heute die Kanye Wests zu Hause sind. Es ist eine Milieustudie der Hip-Hop-Oberklasse eigentlich. Und in diesen Songs brodelt ja eigentlich eine latente Angst vor der Abwärtsspirale. Und es ist musikalisch auch eine erlösende Abkehr gewesen vom billigen Ramsch, der vieles im R&B und Hip-Hop doch in den letzten Jahren so nervig gemacht hat.
Grace Rock, Frank Ocean aus seinem epischen Werk Channel Orange hier im Rückblick-Soundcheck auf Radio 1. Und bei dem kann man nur konstatieren, Genie, Wunderkind ja sowieso, hat als Teenager ja schon angefangen. Outstanding Person, weil als er kein Label fand für seine ersten Sachen, hat er sie einfach ins Internet geworfen. Es war ein komplettes, fantastisches Album. Angeblich hat er ja schon 2 weitere fertig. Ja, ganz große Figur, ganz großes Album und natürlich auch symptomatisch. Wir haben das Jahr, in dem Rapper nicht nur sich outen, sondern wo Rapper als Schwule antreten, sagen, ich bin schwuler Rapper in New York, die Szene massiv aufmischen, da können die Oldschooler gar nichts mit anfangen. Junge Damen, ich denke an Angel Hayes zum Beispiel, die alles selbst machen, auch erstmal ohne Label und reinfurchen da in diese erstarrte Szenerie. Auch Veteranen, die mitunter im Underground ihre Sachen produzieren. Also Hip-Hop ist nicht tot, wie es manche gerne in diesem Jahr herbeigeschrieben hätten. Oder R&B oder wie auch immer. Das ist ein sehr, sehr, sehr wahnsinnig starkes Statement sogar.
Finde ich auch, aber vor allen Dingen durch diesen Flow, den man im Untergrund hört, dieses Jazz Schlagzeug, das man ja aus dem vom Wu-Tang Clan oder sowas hört und das immer sowas Randständiges und Schwaches im Hip-Hop hatte. Also es war immer unheimlich cool, sowas zu verwenden, aber richtig durchgesetzt hat es sich nie. Und ich fand hier kommt das auch wieder so ganz, also wahnsinnig elegant. Es gibt eben dieser Musik eine Eleganz, auch eine Offenheit übrigens, ja, die bei diesen ganzen R&B-Mustern, die normalerweise bedient werden, eben nicht zu spüren ist.
Sten sprach vorhin von den Konzeptwerken, die Marvin Gaye oder ein Curtis Mayfield gemacht hat. Und das ist ein Konzeptwerk unserer Zeit, in ihrer ganzen Schnelllebigkeit, in ihrer Unfertigkeit. Und das ganze Album ist ja auch eine einzige Skizze eigentlich. Manchmal ist es ein bisschen länger, manchmal ein bisschen kürzer. Ganz starke Stücke sind nur angerissen. The Fertilizer zum Beispiel, gleich das zweite oder dritte, ist wirklich nur so eine halbe Strophe, ein halber Refrain. Und das ist eben unsere Zeit. Hier Facebook, da Twitter, da nochmal schnell Mails checken. Mal gucken, ob mir jemand was getextet hat. Und so geht das immer weiter. Und das ist das ganz Starke an diesem Album.
Aber dann mit einem wahnsinnigen Gravitätszentrum namens Pyramids, ich glaube um die 9 Minuten.
Ja, ja.
Und wenn Prince heute noch richtig Musik machen könnte, hätte er auch mal wieder so ein Ding rausgetan. Also wo man einfach nur fassungslos vorsteht und denkt, was für ein gigantomanischer Irrsinn ist das jetzt? Und es ist keine Sekunde zu lang. Es ist auch so ein schmerzhaftes Liebesgroßwerk. Unfassbar.
Und mit einer dann erstaunlich, obwohl ich dir auch da recht gebe thematisch, dann so einer erstaunlichen Körperlichkeit. Ich finde das auch wieder, wir haben jetzt so viele Produktionen gehabt, wo man auch, also man sieht ja auch keine Person mehr, wenn man diese Produktion hört. Und hier ist so viel Stimme, so viel Präsenz drin, so viel Raum auch, also funky. Das ist einfach auch echt funky, das Album, finde ich.
So. Genug gesagt zu dieser Platte. Kaufen Sie die. Wir machen gleich weiter.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Wir haben nämlich nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, aber wir müssen noch über Deutschland reden. Das machen wir jetzt. Kraftklub und Karl Marx statt aus ihrer Platte mit K. Die hatte Anfang des Jahres kaum jemand erstmal auf der Rechnung, jedenfalls was den späteren Erfolg angehen sollte. Im Soundcheck bekam sie aber fast die Höchstwertung. 3-mal Hit, aber einer in der Runde sprach sich dagegen aus und das war Kai Müller, der jetzt Buße tut.
Ja, naja, ob die Wertung jetzt der große Fehler war, aber ich glaube, ich habe mich in der Band, vor allem in der Bewertung, total getäuscht. Letztendlich ist das völlig unwichtig, ne? Ob ich mich da getäuscht habe oder nicht. Was zählt schon meine Meinung? Aber es ist vielleicht auch signifikant, warum? Ja, weil ich nämlich lange daran geknapst habe, warum ich diese Band, obwohl sie so wahnsinnig gute Songs schreibt, warum sie so die jugendliche Stimmung auf den Punkt bringt, wie ich fand in diesem Jahr. Niemand sonst, auch Crow nicht, ja? Warum sie aber bei mir so Ressentiments oder so eine Unzufriedenheit erzeugte. Und das hat mit so einer Bipolarität oder mit so einem Widerspruch zu tun, der darin besteht, dass sie im Grunde, ich habe das sowas genannt, so eine defensive Aggression haben. Also sie bezeichnen sich, wie in diesem Song ja, obwohl er sich auf Back bezieht und diesen großen Hit, I'm a Loser Baby, ja, als Verlierer, die keine Chance haben. Und ich finde, das ist eine Jammerhaltung. Und wenn man Popmusik macht, dann darf man das nicht groß machen. Beziehungsweise, dann muss man diesem, du hast keine Chance, das muss man kleinschreiben, aber nutze sie. Das muss in fetten Lettern daneben gestellt werden. Und mit dieser Euphorie sozusagen geht man dann los und begeistert sich auch dafür, dass man leider eben in Karl-Marx-Stadt groß geworden ist. Oder dass man, ich fand das ein Songtitel zum Beispiel wie Ich will nicht nach Berlin, der ist mir zu defensiv gewesen.
Ist auch der schwächste Song, ist quasi ein Auftragssong gewesen.
Gut, aber die Haltung, der hat ja nur offen ausgesprochen, was halt Haltung in dieser Band drin ist, aber es ist natürlich trotzdem blödsinnig, weil diese, weil ich verkenne, vielleicht ein paar andere auch, welche Ironie darin steckt. Mhm. Und dass natürlich diese Musik, wenn sie ehrlich zu sich selber sein will, gar keine Chance hat, ja, aus diesem Widerspruch rauszukommen. Sie kann ihn sozusagen so kraftvoll wie möglich formulieren. Und das hat diese Band getan. Also dieses Album ist umwerfend gut. Fast jeder dieser Songs ist fantastisch komponiert und es ist auch einer dieser seltenen Momente, wo mal so britische oder auch amerikanische Rockformate von den Strokes oder von Franz Ferdinand übernommen werden, aber ohne sie zu kopieren. Es ist einfach gut gelernt, ja, und toll angewendet. Und man kann der Band eigentlich natürlich nur einen großen Erfolg wünschen.
Den hatten sie ja auch und wir warten aufs zweite Album, was ja bald kommen soll angeblich. Wir müssen schnell weitermachen.
Ja, Thomas, tut mir leid.
Wir kommen zu einer deiner Platten dieses Jahres.
Ja, nochmal ganz kurz. Das ist wirklich eine sehr gute Platte, die ich in den ersten Monaten des Jahres sehr, sehr oft gehört habe. Aber ich glaube, man kann sich da auch mal was anderes aussuchen für so einen Jahresrückblick, weil die brauchen unsere Hilfe nicht mehr.
Kraftklub meinst du jetzt?
Ja, ja, Kraftklub. Und wenn man die deutsche Szene betrachtet, gab es eben auch ein Leben neben Crow, Kraftklub oder Deichkind. Zum Beispiel in Düsseldorf und das nicht nur an Tagen wie diesen. Neben dem Hosensound ist die Stadt am Rhein ja vor allem durch Kraftwerk und bekannt und in deren geistige Stromzapfsäule stecken Stabilelite auch ab und an ihren Stecker. Aber so wie bei Tame Impala vorhin würde auch hier der Vergleich mit dem großen Schatten Ark hinken. Ganz im Gegenteil, Stabilelite erinnert mich manchmal eher an die AG Geige aus Karl-Marx-Stadt, da haben wir sie wieder, die ja mit dem Kraftklub verwandt sind. Ich glaube, ein oder zwei Eltern von der AG Geige.
Gitarre und Gesang sind Kinder von...
Genau. Und die haben ja auch so ganz schrullige Roboter-Sounds gemacht mit zum Teil Texten, die sowohl im Dadaismus als aber auch im Zen wurzeln könnten. Zum Teil ganz, ganz versponnene Sachen, wo man sich manchmal ja die Sinnfrage stellen möchte, so wie gerade bei diesem Stück hier.
Drei gerade Zahlen, stabil Elite aus ihrer Platte Do's Poos hier im Soundcheck. Natürlich auch wieder Revival. Es fängt ja schon beim Namen der Band an. Stabil Elite, das war jener Konzern, der 1973, im 1970 entstandenen Film Das Millionenspiel, als privater Fernsehanbieter ein Showkonzept erfunden hatte, in dem ein Flüchtiger von einer Gangsterbande gejagt wird. Und wenn er gewinnt, wenn er es überlebt, die einwöchige Jagd, kriegt er 1 Million Mark damals. Wenn er verliert, findet er den Tod. Sehr visionär. Wolfgang Menge hat das damals fürs Fernsehen adaptiert. Stabil Elite kennen offensichtlich diesen Film und kennen ihre Kraftwerk- und Düsseldorf-Geschichte sehr genau.
Was ich völlig, völlig in Ordnung finde, dass man sich auch auf Sachen aus der ureigenen Heimat bezieht, aber auf einmal in der Ecke kommt, wie die von der AG Geige, die Stabil Elite vielleicht gar nicht kennen. Es ist allerdings mehr noch La Düsseldorf oder neu als Kraftwerk, weil hier wesentlich mehr mit richtigen Instrumenten auch passiert. Es ist weniger elektronisch, da ist mehr Biomasse, die sich bewegt wie so eine Raupe. Das finde ich schon, das ist der große Unterschied dazu.
Was mir auffällt, ist mir das Verschrobene. Ne? Also Kraftklub ist nun eine ganz klare Rockband, aber wir haben so viel Verschrobenes. Die hier, Hans Unstern. Die Türen haben in diesem Jahr dieses legendäre Album A, B, C, D, E, F, G und so weiter gemacht, um sich dann jetzt auch aufzulösen. Da könnte man noch eine ganze Menge anderer Sachen nennen, wenn sie mir jetzt einfielen. Fraktus, kommen wir gleich auch noch vielleicht drauf. Also solche Geschichten, das finde ich schon interessant. Also dass der Deutsche so ein bisschen vor sich hin proselt und fusselt und strikt an der Musik und ja. Tja,
das Verschrobene ist ja nur die adäquate Antwort darauf, dass der Deutsche im Prinzip kein Herz hat, dass er in die Popmusik hineinwerfen könnte. Ja. Es werden da immer grauenhafteste Umwege gegangen und manchmal intelligenter und manchmal nicht, aber wenn man sich überlegt, dass man hier es mit Dada und Nonsense-Sätzen zu tun hat, die man sozusagen dafür liebt, dass sie eigentlich reine Kunst sind, aber nichts aussagen, dann beschreibt das Dilemma ganz gut, was jetzt kein Argument gegen die Musik ist, ne? Die ist toll. Also ich meine, wir hatten das ja mal bei dem Kreidler-Album, ne? Das bei uns auch hochbewertet wurde.
Ja.
Ja, genau. Wir hatten aber diese Idee im Kopf, dass das ist sozusagen das Modell reine Kunst, ja, die eigentlich nirgendwo anschlussfähig ist, ja, die nach ihrem eigenen Automatismus funktioniert, extrem minimalistisch ist, ja, und das funktioniert dann in Deutschland plötzlich wieder, ja, also nicht so sehr, weil das plötzlich so Maschinen, ne, und ThyssenKrupp-Ästhetik kopiert, also an die Hochphase deutscher Industrieproduktionen erinnert, nein, eigentlich mehr durch die Ausschaltung von Gefühl. Mhm. Ja? Und hier ist es auch so. Ich kannte die Band allerdings vorher nicht und war sehr angenehm überrascht.
Große Gefühle drückt eine Berliner Band aus, die es Sten sehr angetan hat, die auch im Krautigen erntet sozusagen, aber warum sollen das immer nur die Engländer machen und nicht wir selbst?
Genau. Camera, ne? Und genau, und warum sollen es immer die Düsseldorfer machen und nicht mal die Berliner? Das war übrigens ein Album, was erschien, glaube ich, kurz nachdem wir uns hier schon besoffen gehört hatten an den Lost Tapes von Can. Und ja, da schoss mit einem Berliner Trio Camera nochmals die Musik ins Kraut. Allerdings, so pflegeleicht sind sie nicht, die drei Männer, die sich Camera nennen. Extrem maulfaul waren sie in einem Interview, das sie bei Radio 1 gaben. Andererseits kann man sagen, was soll so eine Band auch erzählen, ne, die sich ganz dem Strom ihrer Instrumentals hingibt. Und zwar an unerhörten Orten, eine Band, die ja eigentlich vor nichts Halt macht, wenn sie auftritt, sich schnell mal mit Gitarre, Keyboard, einem Mini-Schlagzeug-Set und zwei Boxen aufbaut und bei jeder denkbaren Gelegenheit loslegt. Legendär eigentlich schon die Auftritte auf dem Herrenklo während der Echo-Verleihung und auch sehr schön als YouTube-Video anzusehen, direkt unter der U-Bahn-Brücke am Kotti während der 1. Mai-Demo. Das Album strahlt, ja, eine befreiende Energie aus, das hat mir besonders gut gefallen, auch wenn nicht jeder Track so umwerfend ist wie der, den wir jetzt hören. Utopia Is.
Camera aus ihrem Album Radiate mit Utopia Is, hier im Rückblick Soundcheck auf Radio 1. Jetzt könnte man natürlich auch böse wieder sagen, klingt wie eine neue Coverband. Also das ist fast ein Stück, das auch 1973 auf der zweiten Neuplatte hätte erscheinen können oder so. Aber egal, die spielen das mit einer Unverfrorenheit und Besessenheit und Energie, macht einfach Spaß.
Da schließen sich dann die Kreise auch wieder. Das ist im Grunde genommen die Tradition, aus der sie schöpfen, genau wie die Alalas aus ihrer Tradition schöpfen. Und man nimmt ihnen das ab, weil die einfach total echt sind. Die wollen nicht klingen wie, die wollen nicht nachspielen, sondern die sind eben so.
Mhm. Ja. Und auch natürlich ein Ansatz, mit der ökonomischen Situation umzugehen. Guerilla-Musik nennen sie das ja auch. Also das Ding, wir spielen halt irgendwo. Dann hat sie irgendwie ein Label mal gesehen, dann macht man halt eine Platte. Guckt mal, wie das so geht. Aber auch die kleine Besetzung wäre auch mal eine Sendung wert. Das Duo 2012, gab es so viele Duos wie, glaube ich, noch nie zuvor. Stimmt. Möglichst klein halten, Downsizing.
Aber Camera ist ein Trio, oder?
Ist ein Trio, ja, aber doch sehr reduziert sozusagen, mhm, was den Aufwand angeht. Aber tatsächlich eine sehr, 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 sehr schöne, charmante Platte auf jeden Fall.
Genau, wenn aber stimmt, dass diese Musiker da landen, weil sie nicht klingen wollen wie alle anderen, ja, heißt das dann, dass das sozusagen das der Trend ist? Also wir haben ja immer nur vereinzelt mit so Deutschrock und Krautrock Platten bislang zu tun gehabt, aber wird 2013 vielleicht sozusagen das große Jahr einer Krautigkeit werden?
Nein, natürlich nicht. Es wird weiterhin auf Platz, weiß ich nicht, ein Album einer Düsseldorfer Band stehen, das die gerade im Fernsehen auch in einer Dokumentation zu sehen war, die hier komischerweise auch gar nicht besprochen wurde, diese Platte von den Toten Hosen. Das ist die erfolgreichste deutsche Rockband.
Ja, das weiß ich. Ja.
Also auf nationaler Ebene und in Südamerika und sonst natürlich nach wie vor Rammstein oder so. Nein, das ist ja auch das Ding. Also was da oben passiert, kann die Kleinen da unten ja gar nicht scheren. Da kommst du nur hin, wenn du ganz schlimme Musik machst. Und das wollen die offensichtlich nicht.
Oder ganz lange dabei bist. Das ist ja wohl eher der Trend. Ja, Rammstein sind lange, lange unterwegs, die Toten Hosen jetzt 30 Jahre. Ich meine, weißt du, irgendwann ist man einfach groß, weil man nicht mehr wegzudenken ist.
Das könnte uns vielleicht auch passieren.
Die Zeiten für solche Karrieren sind heute, glaube ich, einfach gar nicht mehr da. Aber der Ursprung, warum die Hosen mal so angefangen haben, wie sie angefangen haben und warum Camera so anfängt, ist einfach der, um anders zu sein als die anderen. Einfach ein ganz, das, was in der Pop- oder in der Rockmusik immer passiert, sich abgrenzen wollen. Sei anders, sei erstmal dagegen, gegen was auch immer.
Tja.
Da kommt nur dann der eine charmante Unterschied noch hinzu, dass die meisten deutschen Bands, die zwar anders sein wollten als alle anderen, nur die Mittel dafür nicht hatten. Ja, die Toten Hosen sind ein tolles Beispiel dafür, dass Nicht-Musiker zu großen Rockstars werden können. Sie haben einen Musiker in der Band, okay, das gebe ich zu. Aber die Camera können eben halt aus dem Stand, ja, ohne eine Vorlaufzeit von mehreren Jahren, ein ganz solides, tolles, hörenswertes, im Grunde auch international durchaus groß gutes Album machen. Ne?
Das war's dann schon fast mit dem Rückblick. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Wir haben noch eine Band zu nennen, die in diesem Jahr ihr Comeback feiern konnte, wenn man so will. Einem großartigen Film gewürdigt wurde. Fraktus nämlich. Nein, wir wollen das dumme Spiel um die Identität dieser Band nicht nochmal spielen, aber da konnte man nochmal sehen, Humor und Musik gehen dann doch zusammen.
Sogar in Deutschland.
Es war ein sehr heiterer Film. Es ist eine sehr hübsche Platte geworden, finde ich. Wie ist der eigentlich so gelaufen? Hat das jemand gesehen? Dann das große Zuschauerzahlen. Ich glaube, er läuft auf jeden Fall noch in einigen Kinos. Ist noch nicht wieder raus, der Fraktus-Film.
Und die Single, ich glaube, so Platz 21 oder so schaffte Affe.
Affe sucht lieber.
Affe sucht lieber, ich glaube.
So erfolgreich waren sie nicht mal in ihren großen Zeiten. Ja, dann bedanke ich mich bei Kai Müller.
Ja, ich danke.
Thomas Miserski.
Guten Tag.
Steen Lorenzen.
Gerne.
Mein Name ist Andreas Müller, Jochen Sauper hatte die Technik gemacht und am Ende muss sicherlich auch nochmal festgehalten werden, es wird immer weitergehen, Musik als Träger von Ideen. Und hier sind Fraktus nicht mit Affe sucht Liebe, sondern mit dem Großsong All die armen Menschen. Machen Sie es gut, bis dann. Tschüss.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tag.